Nach diesem Gott sehnen wir uns, der eingreift in unser persönliches Leben. Manchmal beten wir lange und denken, wo bleibt Gott? Und selbst im tiefsten Leiden will er uns begegnen, dieser gegenwärtige Gott. Und wenn wir heute hier Gottesdienst feiern, dann stelle ich mir immer vor, dass wir versammelt sind mit den vielen, vielen Menschen, die Jesus gesucht hat und gefunden hat und die sich treffen auf dieser Welt heute. Mit ihnen allen zusammen wollen wir Gottesdienst feiern. Jesus anbeten, den Anfänger, den Vollender unseres Glaubens. Deshalb sind wir hier. Und doch ist es manchmal in Übergangszeiten, wenn alles turbulent wird und schwierig wird, dann ist es nicht ganz einfach, die richtige Linie zu finden. Dann kann es passieren, dass Mitchristen sagen, pass mal auf, du glaubst nicht richtig, du hast nicht den rechten Glauben, du machst das und das falsch, du musst dies und jenes tun, sonst kann Gott nicht handeln. Und so ähnlich ist es wohl gewesen in der jungen Gemeinde damals in Rom. Das war eine Gemeinde, die sehr viele Hauskirchen hatte, das also keine große Versammlung war. Und die waren sehr, sehr unterschiedlich geprägt. Eine ganze Reihe kamen aus dem Judentum und hatten sich zu Jesus, dem Messias, bekannt. Aber sie bestanden darauf, dass man den Schabbat halten muss. Und andere, die kamen aus dem Heidentum und die kannten das, dass man das Götzenopferfleisch, also was anderen Göttern geopfert wurde, das wurde dann auf dem Markt angeboten oder auch zubereitet, sogar in den Götzentempeln. Und dann wurde dazu eingeladen. Und die hatten überhaupt keine Bedenken, dass man da hingeht und sagt, die Einladung nehmen wir gerne an, haben wir ein Mittagessen umsonst. Und da sagten die, ja, das bleibt uns im Hals stecken, das geht doch gar nicht. Und dann haben die sich gestritten ohne Ende. Es war eine schwierige Übergangszeit, vom Alten zum Neuen Bund und das nachzuexerzieren. Nun, ich möchte uns heute einen Text lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 15, ab Vers 4. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch die Geduld und den Trost der Schriften die Hoffnung haben, schreibt der Apostel Paulus an diese Gemeinde in Rom. Der Gott der Geduld und der Gott des Trostes aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um der Verheißung der Väter zu bestätigen, damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinen Namen Lob singen. Und wieder sagt er, seid fröhlich ihr Nationen mit dem seinem Volk. Und wieder, lobt den Herrn, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Und wieder sagt er, es wird sein eine Wurzel Isais und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude, mit Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Römer Kapitel 15, Vers 4 bis 13. Ich habe die Predigt überschrieben, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Geistliche Orientierung in Übergangszeiten. Wir leben auch in einer schwierigen Zeit, das wissen wir, oder einer Übergangszeit. Und wir fragen als Kirche natürlich, was will der Herr uns sagen, etwa mit der Pandemie oder mit den ganzen Weltkrisen, den Klimakrisen und all dem, was wir haben. Und es gibt viele, die sagen, ja, das liegt daran, der will uns zu Buße führen. Buße ist immer gut, haben wir nötig. Oder die anderen sagen, ja, die apokalyptischen Reiter sind schon unterwegs, die lesen in der Johannes-Offenbarung, der Tag des Herrn kommt, der Teufel brüllt, es ist alles ein Werk des Bösen und worauf wir uns alle fixieren. Es gibt aber keine schlichten Lösungen. Und interessanterweise haben im Rom die sich ja auch wohl heftig gestritten. Und Paulus geht gar nicht so sehr auf diese großen Themen ein, sondern er erinnert an Wesenszüge Gottes. Nun leben wir nicht in der damaligen Zeit, aber auch heute haben wir Zeiten, die sehr, sehr herausfordernd sind. Und es ist interessant, wie Paulus darauf besteht und sagt, erinnert euch daran, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Nun, auch heute ist es so, die Einheit der Gemeinde Jesu Christi in dieser Zeit ist ausschlaggebend, inwieweit das Zeugnis von dem Erlöser Jesus überhaupt noch Gehör findet in dieser Zeitenwende. Es geht nicht nur darum, dass wir eins sind hier als Kreuzkirche, sondern dass die Christen in dieser Stadt, in der Region, in unserem Land zusammenfinden und das Zeugnis von Jesus, dem Erlöser, aufrechterhalten und deutlich weitergeben. In der Welt. Darum geht es Gott. Denn er hat ein großes Ziel. Er will, dass alle Nationen ihn kennenlernen. Viele sagen, ja, will Gott denn, dass alle Menschen geholfen wird? Dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Alle Christus erkennen? Ja, das will er. Das steht übrigens auch so in der Schrift. Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nun, dieser Gott, es gibt radikale Umbrüche im persönlichen Leben, die uns herausfordern. Es gibt radikale Umbrüche auf der mittleren Ebene der Gesellschaft. Man nennt das die Meso-Ebene in der Transformationsforschung. Und dann gibt es die großen globalen Umbrüche. Und diese globalen Umbrüche, die den ganzen Erdball betreffen, alle Menschen, die betreffen Christen und Nichtchristen und andere Menschen, die anderen Glaubens sind, alle sind betroffen. Die Pandemie hat uns das gezeigt. Dann haben wir die unüberhörbaren Schreie einer seufzenden Schöpfung, einer ausgebeuteten Erde, die zeigen das Ende des sogenannten Anthropozäns an, also eines Zeitalters, etwa beginnend mit der Industrialisierung, wo sich alles nur um den Menschen drehen sollte. Aber die Erde trägt den Menschen, nicht umgekehrt. Also von daher ist ein Umdenken wirklich angesagt, nicht nur politisch, sondern auch geistig. Zudem erkennen wir zunehmend, dass die Systeme der letzten Zeit, der Gegenwart, nicht mehr richtig tragen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass alles so klappt in der Nachkriegszeit. Ich bin ein Nachkriegszeitmensch. Und jetzt merken wir, das bröckelt und bröselt an allen Ecken und Kanten. Wie wird es denn weitergehen? Das ist ein Zeitalter voller Veränderung. Das 21. Jahrhundert. Als Papst Franziskus seinen Dienst aufgenommen hat, hat ein Journalist der Süddeutschen Zeitung ihn dann gefragt, wie er denn mit den ganzen Veränderungen umgehen wolle in diesem Zeitalter. Daraufhin hat er Folgendes gesagt: Wir erleben nicht ein Zeitalter der Veränderung, sondern eine Veränderung eines ganzen Zeitalters. Das ist schon was Enormes. Die Umbrüche sind nicht so damit zu machen, dass man sagt, wir machen mal einen anderen Gottesdienst, wir machen es mal ein bisschen anders oder wir machen dies mal ein bisschen anders und das mal wieder ein bisschen anders. Es sind radikalste Umbrüche, grundlegende Umbrüche in der gesamten Gesellschaft. Und wir leben nun mal in dieser Zeit. Du kannst nicht warten, bis du stirbst, sondern die anderen machen. Oder du bist noch nicht dran, oder du bist nicht gebildet genug, oder du bist dies nicht und das noch. Wir alle sind gefragt, jung und alt, alle Nationen sind gefragt, alle Religionen sind gefragt und wir Christen eben besonders, wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Wir sind besonders gefragt in dieser Übergangszeit und brauchen Orientierung. Es geht nicht nur um unser Seelenheil. Ich merke, dass in der Pandemie jetzt, natürlich, wir konnten nicht die Versammlungen haben, so wie üblich. Auch heute sitzen wir alle größtenteils noch mit, wir nennen das im Norddeutschen Schnutenpulli, eine Maske, mit einer Maske. und schützen uns natürlich. Und es ist auch richtig so, dass wir uns daran halten. Aber das hat gravierende Einschnitte gegeben im kirchlichen Leben, auch im gemeindlichen Leben. Und viele haben sich daran gewöhnt, wir haben die Digitalisierung. Natürlich, wir schätzen auch die Chancen, die wir haben, über das Internet verbunden zu sein. Aber es ersetzt nicht die Präsenz. Absolut nicht. Und ich rufe manchmal an, als ich war viele Jahre Pastor in Braunschweig, in Friedenskirchen, eine große Baptistengemeinde. Und dann rufe ich sie an und frage immer, wie geht's dir denn? Ach, mir geht's gut. Ich sage, ja, also ich habe dich aber so lange nicht gesehen, du bist ja gar nicht mehr in der Gemeinde. Ja, die Pandemie, aber ist gar nicht schlimm. Ich bin gut, bestens versorgt. Ich gucke sonntags 3 Gottesdienste. Ich bin geistlich gut versorgt. Ich sage, das ist gar nicht meine Frage. Wir brauchen dich in der Gemeinde. Du fehlst uns. Ich habe dich nie gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Wir haben uns nicht in die Augen geschaut, wir konnten uns nicht umarmen, wir konnten nicht aufeinander achten und wir konnten vor allen Dingen nicht zusammenstehen und fragen, Herr, was ist dein Wille für uns und für unsere Stadt? Du fehlst. Es geht nicht nur darum, dass du in den Himmel kommst. Wir sind unterwegs im Reich Gottes, hier auf der Erde. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und glaub nicht, dass irgendein Christ sagt, oh, ich spiele nicht mit. Es reicht mir, wenn ich in den Himmel komme. Ich gucke Fernsehen. Nein, wir sind wirklich gefragt, mit auf den Plan zu kommen. Aber nun, das hat der Apostel Paulus hier den ja gar nicht gesagt. Die hatten damals noch gar kein Internet. Aber er hat sie erinnert an 3 grundlegende Wesenszüge Gottes. In einer solchen schwierigen, herausfordernden Zeit. Und das ist für mich wie ein Schlüssel gewesen in den letzten Monaten, ja eigentlich im letzten Jahr. Ich habe mich so viel an diesem Text orientiert. Und er spricht vom Gott der Geduld, vom Gott des Trostes und vom Gott der Hoffnung. Und darin möchte ich uns heute auch erinnern. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Bist du frustriert? Wie reagieren wir auf solche Transformationen, so heißt das, auf solche massiven Umbrüche? Welche Bedeutung hat die Wirkung, die griechisch wie Energeia, des Heiligen Geistes in solchen Umbrüchen? Was bist du für ein Mensch? Ziehst du dich zurück oder gehst du auf den Plan? Gehörst du zu den Ungeduldigen, die gleich alles schnell ändern wollen? Wir kriegen das schnell hin, aber es geht nicht schnell. Du kannst nicht schnell mal die Umbrüche erledigen. Das geht nicht. Wir stehen mittendrin und es wird noch andauern. Und viele sagen, ja, wir warten, bis es so wird wie früher. Es wird nicht mehr so wie früher. Ja, aber das Evangelium ist doch das Gleiche. Natürlich ist das Evangelium das Gleiche. Und die Kirche wird auch nicht untergehen, die Gemeinde Jesu. Aber wie sie Gestalt gewinnt, da sind wir alle gefragt. Jung und alt, alle Nationen sozusagen, alle Kulturen. Ein Transformationsforscher hat es mal so gesagt, Transformation geschieht entweder bei Design, englische Design, durch Gestaltung, oder es wird ein Desaster, es wird ein Chaos. Also deshalb ist es wichtig, dass wir gestalten. Und wir orientieren uns an dem Gott der Schrift. Wir lesen miteinander in der Bibel. Also, wie gehen wir damit um? Der Gott der Hoffnung. Also nicht die Frustration über die Gegenwart, sondern die Hoffnung ist der Zement, mit dem das Haus der Zukunft gestaltet wird. Der Gott der Geduld. Ich bin kein geduldiger Mensch, das muss ich offen hier bekennen. Ich bin geduldiger geworden, interessanterweise im Alter. Es gibt ja Menschen, die im Alter ungeduldiger werden und ich werde geduldiger. Das ist auch schon, da freue ich mich sehr dran. Ja. Es gibt Menschen, die werden im Alter immer ängstlicher und enger und welche, die kriegen immer einen weiteren Winkel. Und ich habe mich für diese Version entschieden, weil es sich besser lebt damit und für die Mitbürger auch angenehmer ist. Ungeduld macht so viel kaputt in deinem persönlichen Leben, voreilige Entscheidung, schnell mal eine Erklärung schreiben, schnell mal das machen, ich kriege das hin. Wir kriegen das oft nicht hin, gerade bei komplexen Dingen. Nun, was ist der Gott für ein Geduld? Wie können wir uns ausrichten auf diese Geduld? Paulus schreibt zum Beispiel, richtet eure Herzen auf die Geduld Christi. Richtet eure Herzen auf die Geduld Christi. Aus dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 5. Wie machst du das? Wie richtest du dich aus auf die Geduld Christi? Vor allen Dingen, was ist das für eine Geduld? In der griechischen Sprache des Neuen Testamentes steht das Wort Hypomone. Und das ist ein zielgerichtetes Warten auf etwas. Das ist nicht so, mal gucken, was kommt, würden die Ruhrpötter sagen, ja, sondern er hat eine ganz bestimmte Erwartung. Und ich denke daran, wie ich als kleiner Junge, ich habe drei ältere Schwestern, das ist schon eine Erlösungsbedürftigkeit für sich gewesen, aber wie auch immer. Und wenn wir Weihnachten waren, wir hatten Geschäftshaushalt zu Hause und dann war das so, dass wir dann vor der Tür, vor der Weihnachtstür standen und bevor das öffnete und ich als kleiner Junge stand vorne und ich konnte das manchmal nicht erwarten. Ich zappelte und ich hüpfte und was weiß ich und dann sollten wir noch ein Gedicht aufsagen, es war mir alles viel zu lange und all das, ja. Und dann kam ein Opa noch, der wollte uns noch mal die Weihnachtsgeschichte vorlesen, die wir alle auswendig kannten. Und am liebsten hätte ich die Tür eingetreten. Ja, aber das ist also Ungeduld oder das ist ein Warten. Ich wartete, dass die Tür sich öffnet zum Weihnachtszimmer, weil ich wusste, dahinter sind viele Leckereien und viel Gutes. Ich weiß nicht, ob Gott so wartet. Manche sind gar nicht mehr in Erwartung. Sie warten nur noch, dass sie in den Himmel kommen, dass sie es schaffen. Sie haben keine Erwartung mehr für diese Erde. Die Erde, die wird sowieso untergehen, sagen sie. Das geht alles den Berg runter. Das lohnt sich überhaupt nicht mehr zu investieren. Ich investiere nicht mehr in die Gesellschaft. Das ist sowieso eine verlorene Welt. Diese Grundhaltung, diese Lethargie, eine Lähmung, die fast einergreift dabei. Das ist es ganz bestimmt nicht. Und manche konzentrieren sich und sagen, das ist alles das Werk des Bösen, des Satans, des Diabolos. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Konzentriere dich niemals auf den Teufel. Das will er doch nur. Natürlich gibt es ihn, der brüllt wie ein Löwe und macht sich und bauscht sich auf. Wenn du dich in deinem Leben immer auf das konzentrierst, was nicht ist, immer auf das, was der Teufel dir einflüstert. Du bist kein richtiger Christ, du musst dies noch, du musst das noch und so weiter. Du wirst dabei kaputt gehen. Du wirst das Heil nicht verlieren, das kriegt er nicht hin. Aber du machst dich kaputt. Konzentriere dich auf Christus. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Römer 12. Also, darum geht es. Nun, Gott hat eine Geduld mit mir. Ich staune, wie viel Geduld meine Frau mit mir hat. Und inzwischen lerne ich auch mit mir selber geduldig zu sein. Ist auch nicht einfach. Aber Gott hat so viel Geduld mit mir. Und auch mit dir. Oder bist du so ein einfacher Typ? Ich weiß es nicht. Wo Gott sagt, du machst das ja fein. Wie oft musste Gott hinterhergehen? Musste Jesus dir hinterhergehen? Vielleicht hätte er dir auch manchmal sagen können, was Jesus sagt. Wie lange muss ich dann noch mit euch aushalten? Hat er einmal Thomas gesagt, seinem Jünger, als er gefragt hat, zeig uns doch den Vater. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Hast du das immer noch nicht verstanden? Wie lange muss ich noch mit euch wandeln? Also, diese Fragen hat Gott im Herzen. Wir haben einen Gott der Geduld. Nun, die schwierigen Zeiten in unserem Leben sind Inkubationszeiten. Was sind Inkubationszeiten? Also wenn ein Frühchen, so heißt ein zu früh geborenes Kind, dann kommt es auf die Inkubationsstation. Das sind so Reifungskästen. Da soll also das Leben reifen, reif werden. Es sind Reifungszeiten. Deshalb wartet Gott. Worauf wartet Gott? Habt ihr das mitgelesen im Text? Ich habe es auch besonders betont beim Vorlesen, dass Gott auf die Nationen wartet. Das kann doch nicht sein, dass wir Christen sagen, Hauptsache wir kommen in den Himmel, der Rest geht den Berg runter. Gott hat einen Plan mit dieser Welt, mit dieser Erde und mit den Nationen. Und er möchte wirklich sie mitnehmen. Und wir sagen, die Welt geht sowieso verloren. Dann kann ich dir nur mal raten, nimm deine Bibel und lies nicht nur Johannes Offenbarung Kapitel 21, sondern lies auch mal Kapitel 20. Denn da gibt es eine besondere Passage, wo deutlich wird, dass Gott mit dieser Erde, mit diesem Planeten noch eine ganz besondere Zeit vor sich hat. Darüber spreche ich gerne mit Fridays for Future Leuten. Wir sagen, was, das denkt ihr Christen? Ja, das denken wir Christen. Übrigens die Juden auch. Das ist unsere Hoffnung, dass es hier auf dieser Erde, auf diesem Planeten eine messianische Zeit geben wird. Wir erwarten das mit der Wiederkunft Jesu. Und dann heißt es, der Satan wird für eine bestimmte Zeit, 1000 Jahre wird da genannt, ich halte das für eine symbolische Zeit, gebunden sein. Es ist noch nicht das Ende, noch nicht das große Finale, aber es ist hier auf der Erde. Das ist eine Hoffnung. Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt noch in unserem Kopf und unserem Herzen haben, ob wir das überhaupt kennen. Aber was das ausmacht, das verändert mein ganzes Verhalten zu diesen ganzen Fragen, Umweltschutz und so weiter und so weiter. Nun, die Geduld gehört zu der Frucht des Heiligen Geistes. Der Geist erinnert uns daran, dass das Wort von der Geduld Gottes zu bewahren ist. Welche Verheißung für dein Leben, für diese Gemeinde Jesu Christi, für diese Erde prägen meine Gebete und mein Handeln. Wir gehen zu einem nächsten Absatz, der Gott des Trostes. Nun, was ist eigentlich Trost? Wie tröstet man? Also es gibt Menschen, die trösten einen immer, die scheuern einen immer so. Du bist schon ganz abgescheuert, wenn du. Ich bin nicht so ein Scheuerer. Und die Männer, die klopfen immer. Oh, wird alter, ey. So, wir klopfen uns immer in den Boden gleich rein. Das sind alles so äußerliche Versuche. Wie tröstet Gott? Nun, der Heilige Geist wird als Parakletos bezeichnet in der griechischen Sprache, der Beistand. Eigentlich ist es der Tröster, der Zusprecher, der da ist. Trost brauchen wir, wenn wir bei all den komplexen Problemen und Herausforderungen, die wir haben, den Fragestellungen weltweit, persönlich und so weiter, das ist ja wie ein Wollknäuel, das man überhaupt nicht auseinanderkriegt. Es ist zu komplex. Und wenn man mit einer schlichten Antwort kommt, ist man falsch. Und wenn man nur noch schwarz-weiß denkt, kann man damit auch nicht fertig werden. Sondern wird man entweder radikal oder lethargisch oder wird gelähmt. Wir brauchen in solchen komplexen Zeiten, wo es keine schlichten Antworten gibt, brauchen wir den Gott des Trostes, der uns sagt, ich bin bei euch, auch wenn du nicht weißt, wo es lang geht. Ich bin bei dir, auch wenn du keine Antwort hast, auch wenn du sprachlos bist, dann bin ich bei dir. Wenn wir keinen Weg mehr sehen, keine Lösung mehr in der Hand haben, dann will uns dieser Gott des Trostes begegnen. Der Trost Gottes ist die Gegenwartsform seiner Hoffnung. Du hast keine Antwort, aber du bist nicht ohne Hoffnung. Du weißt, Gott ist irgendwie da. Und trotzdem, wenn du es einem Nichtchristen beschreiben würdest, sagst du, das bildest du dir doch ein. Nein, das bilde ich mir nicht ein. Wie ist das konkret? Gott tröstet durch seine Nähe. Er ist der Gott durch seinen Trost. Gott tröstet durch seine Nähe, durch seine Worte, durch Handlungen, durch Zeichen. Das Abendmahl ist auch ein Trostmahl. Trost verstärken sich in der Gemeinschaft der Getrösteten. Als Getröstete erleben wir, dass Gott Wunder tut, aber er tut nicht alle Wunder, die wir von ihm erbitten und erwarten. Und das ist auch wichtig, dass wir das uns bewusst machen. Wie trösten wir heute Menschen? Wenn wir sagen, Gott ist gegenwärtig, muss doch hier der Trost sein. Wenn hier jemand in den Gottesdienst kommt, empfängt er Trost? Gegenwart Gottes? Kann er das spüren, die Nähe Gottes? Vielleicht ist es dran, dass wir fragen, auch welche Charismen, welche Gnadengaben. Wir haben hier über Gnadengaben gesprochen. Gnadengabe der Barmherzigkeit, der Seelsorge, der Paraklese. Das ist auch eine Gnadengabe, ein Charisma. Wie kommt das zum Einsatz in solchen Zeiten? Nun, ich will uns an dieser Stelle kurz ein Beispiel erzählen von Boris Cyrulnik. Man muss den Namen nicht kennen, er ist Forscher. Er hat sehr viel über Resilienz geforscht. Resilienz ist die Fähigkeit, die psychische Fähigkeit, die ein Mensch entwickeln kann, wenn er in völligen Ausweglosigkeiten steckt und trotzdem durchkommt. Fürchterliche Gewalt erlebt. Also in Konzentrationslagern und so weiter. Er selber hat das miterlebt und hat das erforscht. Er wurde dann gebeten, ich glaube von der UNO, er sollte die Kindersoldaten in Afrika einmal untersuchen. Muslimische Kinder, kleine Jungen und Mädchen, die teilweise als Schutzschilde gebraucht wurden oder auch zum Töten gebraucht wurden. Und die trotz dieser fürchterlichen Dinge, die sie erlebt haben, irgendwie durchgekommen sind. Was sie dort resilient gemacht hat. Und er hat sie untersucht, ich weiß nicht wie viele, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Glaube, die Bedeutung der Resilienz. Und er hat festgestellt, dass alle diese muslimischen Kinder ihm berichtet haben, am meisten Trost und Kraft haben sie gefunden, wenn sie in eine christliche Kirche hineingegangen sind. Das ist interessant. Dieser Gott, der trösten kann, völlig unabhängig von dem, der da reinkommt, weil er die Menschen liebt. Nun, es gibt so viel über den Trost Gottes zu sagen. Gott ist ein wunderbarer Gott des Trostes. Vielleicht ist es dran, dass wir einen Trostbrief schreiben oder dass wir jemandem einen Trostbesuch machen. Wem sollten wir womöglich in dieser Woche einen Trostbrief schreiben? Wäre auch mal interessant. Wen sollten wir besuchen oder anrufen? Der Gott der Hoffnung und der überfließende Geist Gottes. Nun, vielfach beziehen wir uns in Umbruchzeiten auf die Geschichte, also rückwärts. Wir kennen das aus der Therapie. Viele Therapien sind so angesetzt. Du musst deine Vergangenheit aufarbeiten. Es ist auch wichtig und gut, dass wir uns an der Geschichte und woher wir kommen, wer uns geprägt hat, dass wir das klären und kennen. Aber ich sage, das allein reicht nicht. Er setzt bei der Zukunft an. Es gibt auch eine ganze Forschung dazu, etwa die Logotherapie, die sehr, sehr stark sagt, du musst eine Zukunft haben, du musst einen Sinn im Leben haben, einen Weg, ein Ziel. Wenn du das nicht hast, wird alles nur zum, es macht dir keine Freude mehr. Wozu, sagt ein junger Mensch mir vor kurzem, wozu soll ich denn eine Ausbildung machen, die ganzen Credits sammeln, von einer Hochschule zur anderen wandern und diese und jene Ausbildung machen, wozu eigentlich, wenn die Welt sowieso untergeht? Macht doch alles keinen Sinn mehr. Wir brauchen eine Zukunft, eine Hoffnung. Nun, was ist ein der Gott der Hoffnung? Diese Hoffnung, von der wir reden, die bewährt sich. Auf einem nächsten Folie habe ich einen Bibeltext, der mir sehr, sehr viel zu sagen hat, aus Römer 5. Wir rühmen uns auch in Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, also Ausharren, Geduld bewirkt. Das Ausharren, Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Wir haben es in solchen Zeiten zu erleben, dass wir eine Hoffnung haben. Als Christen haben wir eine persönliche Hoffnung. Wir haben ein persönliches Seelenheil. Ich gehe davon aus, wenn ich sterbe, bin ich beim Herrn. Ja, ich komme nicht in irgendein Loch rein und werde von Würmern aufgefressen. Das sind die Restbestände meines Körpers. Aber ich, Heiner, werde weiter da sein. Und zwar beim Herrn. Und ich freue mich wie ein Itzig, sagen wir manchmal, auf diesen Tag. Ja, manchmal sage ich, ach Herr, wenn du mich heute rufst, wäre nicht schlecht. Ja, und bin ich 68, das kann man als so ein alter Mann sagen. Aber ich sag mal, andere, die klammern am Leben, sagen, ich will unbedingt noch meine Urenkel erleben und dies ist so schön und ich will nicht loslassen. Liebe Christenmenschen, haben wir begriffen, was wir vor uns haben? Wir vertrösten die Menschen aufs Diesseits und haben das Jenseits, was Gott für uns vorbereitet, die Wohnung, die er vorbereitet, völlig aus dem Blick verloren, oder? Wir haben doch eine lebendige Hoffnung für uns persönlich. Aber noch mehr, wir haben eine Hoffnung für seine Gemeinde, für seine Kirche, für sein Volk Israel. Wir haben eine Hoffnung für diese Erde. Und wir warten auf das große Finale, wenn es heißt, Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Übrigens auch wieder eine neue Erde. Gott liebt die Erde. Ja. Das Reich Gottes in dieser Zeit, wo wir unterwegs sind, das ist im Kommen. Und es heißt zum Schluss bei diesem großen Finale, wenn das Reich Gottes, wenn Christus gekommen ist, dann wird er das dem Vater übergeben, heißt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Und dann heißt es, Gott wird alles in allem sein. Das ist das große Finale, auf das wir warten. Aber davor kommen noch ein paar schöne Vorstufen. Ja. Also wir haben eine wirklich lebendige Hoffnung. Und diese Hoffnung macht uns zu Hoffnungspartisanen. Vielleicht ist der Ausdruck nicht gut, aber dass wir jede Chance nutzen, Hoffnung zu vermitteln. Dass Hoffnung sozusagen uns erfüllt. Und wie geht das? Und hier bin ich jetzt beim Heiligen Geist. Da schreibt der Apostel Paulus, das geht durch den Heiligen Geist. Wir schauen nochmal auf den letzten Vers dieses Textes. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dieses Überreichsein, das ist das Überfließen. Perasmos steht hier. Es fließt über. Das tröpfelt nicht nur so. Da ein Tropfen Hoffnung hin. Sondern du bist hoffnungsgetrieft. Ja? Aus dir fließt Hoffnung. Menschen, die dich sehen, kriegen Hoffnung. Weil der Gott der Hoffnung mit dir ist. Dazu sind wir berufen. Jeder von uns. Sag nicht, mich trifft das nicht. Wir sind unterwegs. Gott hat uns angenommen. Jeden von uns. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und dann lassen wir uns erfüllen von diesem Gott der Geduld. Nicht nur, dass wir Geduld mit uns selbst haben, sondern auch mit unserem Bruder, mit unserer Schwester, mit unserem Nachbarn, mit unserem Feind, wenn wir welche haben. Oder der Gott des Trostes, dass wir Gegenwart üben und uns nicht zurückziehen. Oder der Gott der Hoffnung, dass wir von unserer Zukunft erzählen. Und zwar begeistert hoffentlich. Sag ich, ich glaube, ich sterbe bald. Ich glaube, bald ist es zu Ende. Bald muss ich weg von dieser Welt. Es ist so traurig. Es ist traurig, wenn man einen Menschen verliert. Ich will das überhaupt nicht lächerlich machen. Ich habe so viele Menschen begleitet. Aber es ist etwas anderes, wenn man eine Hoffnung hat. Und die hat Christus uns gegeben. So segne uns dieser Herr und euch hier miteinander. Auch in dieser Übergangszeit als Gemeinde, oder auch persönlich. Und ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen und dann werden wir mit dem Gottesdienst schließen. Ich danke dir, du lebendiger Gott, Vater im Himmel, du wunderbarer Sohn Jesus Christus, du heiliger Geist, du dreieiner Gott. Du hast diese Welt nicht aufgegeben und niemanden hier, auch wenn wir uns selbst oft aufgeben wollen, wenn wir keine Kraft mehr haben, keine Freude mehr haben. So komm, Heiliger Geist, erfülle uns neu mit dieser Geduld, mit diesem Trost und mit dieser Freude und der Hoffnung, die nur du geben kannst. So soll es geschehen, dir zur Ehre, Vater im Himmel, und uns allen zur Freude. Amen.